Ja, schönen guten Tag und herzlich willkommen bei den Thekenphilosophen. Ja, was sind die Thekenphilosophen? Was soll das? Was ist das? Ein neuer Podcast. Worum geht's? Braucht die Welt das? Braucht sie es nicht? Brauchen tut sie es wahrscheinlich nicht, aber es schadet auch nicht. Nein, die Thekenphilosophen ist im Prinzip ein Oberbegriff für eine Talkreihe, die einerseits per Video oder auch per Podcast oder beides letztendlich in die Welt gesetzt wird. Wer mich noch nicht kennt, da möchte ich mich natürlich gerne vorstellen. Mein Name ist Ralf Friedrichs. Ich bin hier der Gastgeber und habe 13 Jahre lang den FC-Stammtisch-Talk gemacht, habe mich also rein um das Thema Fußball gekümmert. Das wird auch hier ein ganz, ganz zentrales Thema sein. Das heißt, wir werden auch oft Fußballthekenphilosophen sein, aber eben nicht nur. Es soll auch Talks geben, die sich um ganz andere Bereiche drehen, Zeitgeist, Musik und so weiter. Es wird also immer einen Untertitel der jeweiligen Folge geben. Und in unserer heutigen ersten Ausgabe werden wir mit Harald Konopka, einem ehemaligen Spieler des 1. FC Köln, reden. Er war auch Nationalspieler. Heute ist also etwas Fußballhistorie angesagt. Und somit heißt der Untertitel auch die Karriere des Harald Konopka. Und damit schleichen wir uns nun in das laufende Gespräch hinein. Ich wünsche gute Unterhaltung bei den Thekenphilosophen.
Ich muss es einfach nochmal vorlesen, damit die Leute da draußen auch wirklich verstehen, was hier für eine Koryphäe sitzt. 352 Bundesligaspiele, 21 Tore für einen Abwehrspieler, gar nicht so verkehrt. Ne? 57 DFB-Pokalspiele, auch einmal getroffen. 58 Europapokalspiele, 58. Davon auch dreimal erfolgreich gewesen als Torschütze. Deutscher Meister 78, DFB-Pokalsieger 77, 78, 83. Wer genau hingehört hat, da war das Double mit dabei. Im Finale zweimal leider verloren, 73 und 80 auch noch dazu, aber ist ja auch ein Erfolg. Also man kann wirklich sagen, da ist wirklich eine geballte Menge Erfolg dann auch aus deinen Einsätzen gekommen. Zwei A-Länderspiele, wird immer gerne vergessen. Dass du auch WM-Teilnehmer 78 warst, wird auch gerne vergessen, dass du auch da gespielt hast. Du warst also kein WM-Tourist, sondern hast auch ein Spiel gegen Italien gemacht. Da habe ich gleich ein paar Fragen zu. Du hast außerdem noch 10 Einsätze in der B-Mannschaft gehabt, die damals ja auch im Prinzip den Wert der U21 hatten, ein bisschen mehr sogar. Ne?
Also ja, das war gesplittet. Einmal war das die Junioren-Nationalmannschaft und B-Nationalmannschaft. Ja. Das waren also zwei verschiedene Teams.
Und jetzt kommt das Allerwichtigste. WM-Endspiel gegen Holland, Weltmeister. Ja, wer hat das Siegtor geschossen? Nee, nicht Gerd Müller, Harald Konopka.
Das war
allerdings die Militärweltmeisterschaft im Jahre 1975, die ich aber hier im Gottes Willen nicht kleinreden will, weil das war auch eine gut organisierte Veranstaltung und natürlich auch ein offizieller Titel.
Ja.
Der wird immer so ein bisschen unterschlagen. Ne?
Ja, aber der war für uns sehr wichtig. Erstens, weil... ja, viele, viele Bundesligaspiele. Ich nenne nur den Namen Dieter Budenski.
Ja.
Der wurde auch eingezogen, war unser Torwart damals. Wir wurden ja alle eingezogen und als zwei Soldaten verpflichtet für 2 Jahre.
Ja.
Und in dem Bewusstsein, auch wenn wir Militärweltmeister werden, wir müssen uns für die nächsten Militärweltmeisterschaften wieder qualifizieren.
Ja.
Und zwar in Saudi-Arabien. Das haben wir auch geschafft wieder. Dass wir direkt wieder zur nächsten WM dann uns dementsprechend qualifizieren. War eine schöne Zeit, man hat viel Spaß gehabt.
Ja, das glaube ich. Und dann, aber so medial wurde das damals, wurde das übertragen? Oder?
Ja, das wurde auch im deutschen Fernsehen übertragen.
Mhm.
Und eben, das war eine schöne Sache. Das Schönste natürlich daran war, dass wir die Holländer mit 1-0 besiegt haben. Ne?
Durch einen verwandelten Elfmeter von Harald Konopka. Ne? Wie gesagt, WM-Torschütze im Finale war er. Und ja, meine Helmut Schön hätte ja auch schon mal anrufen können.
Ah, ja.
Hat er dann später gemacht. Ne? 1978 bist du ja dann ins, ins WM-Aufgebot dann hineingekommen. Und ja, wie waren deine Hoffnungen? Hast du gedacht, ob ich da zum Einsatz komme, mal gucken? Weil du hattest ja noch kein Länderspiel, warst aber vorher schon ein paar Mal berufen worden.
Ne? Ja, ja, ich war ein paar Mal berufen worden. Zum Beispiel gegen Brasilien in Hamburg. Da war ich mit der A-Nationalmannschaft allerdings nicht gespielt. Hinzu kam der Helmut Schön, wirklich kein Freund der der Kölner Nationalspieler war oder derjenigen, die sich dementsprechend empfohlen haben für die Nationalmannschaft, sieht man alleine schon an Heinz Flohr.
Ja.
Das muss man ganz klar sagen. Heinz Flohr hätte normalerweise 100 Länderspiele haben müssen von seiner Qualität her, von dem, was er auf dem Platz gezeigt hat. Nur hört Helmut Schön, war jeder Jäger ist anders. Ne?
Ja, bist du mit ihm angekommen in der Zeit? Also, hat er mit dir gar nicht groß gesprochen, oder?
Nein, ich habe mit ihm ja auch nicht groß gesprochen.
Okay.
Aber letztendlich an meiner Einstellung konnte es nicht gelegen haben, weil auch im Trainingslager in Argentinien, in Asco Chinga, haben einige Spieler immer Sondereinheiten auch gemacht. Und diejenigen, die das gemacht haben, zu denen gehörte ich dann auch. Ne? Also wir haben auch da immer wieder an uns gearbeitet.
Und er hat dich ja dann wenigstens gegen Italien dann eingewechselt, leider für den Heinz, ne, weil der sich ja so schwer verletzt hat.
Es war für den Zimbo, der
hat sich aber auch verletzt.
Ja, der hatte sich auch verletzt.
Und dann halt hast du dann noch deine Spielzeit, war glaube ich die komplette zweite Halbzeit oder fast.
Ja, ja.
Ne?
Ja.
Und es ging am Ende 0-0 aus. Immerhin, mich verloren. Wie hast du es empfunden? Also ich meine, fühlt sich das irgendwie anders an, oder ist das nur ein ganz normales Spiel wie jedes andere auch?
Also für Deutschland zu spielen, für die Nationalelf zu spielen, ist immer was Besonderes, muss man so sehen. Und gerade das erste Länderspiel zu machen bei einer Weltmeisterschaft ist auch nicht so ohne.
Also kann man schon sagen, dass das auch ein stolzer Moment ist. Und ich meine, wir haben ja hier auch das Bild, wie du da in der Nationalmannschaft aktiv bist.
Ja.
Also ich kann mich wirklich noch ganz gut an die Situation erinnern, als du reinkamst, weil der Helmut Schön hat ja in dieser Weltmeisterschaft eine Wechselphobie gehabt. Der hat ja nie gewechselt. Er hat ja nur gewechselt, wenn er musste, wenn sich wirklich einer verletzt hat. Und in dem Fall war es ja zweimal der Fall. Zimbo hatte sich leicht verletzt und dann
Heinz
Flohr ein bisschen schwerer. Das heißt, das waren, glaube ich, die einzigen Wechsel, die er vorgenommen hat. Und jetzt komme ich zu einem Punkt, den ich endlich mal von einem Mitglied dieser Weltmeister-Kadermannschaft von 1978, von dem WM-Teilnehmer erfahren möchte. Ich meine, seid ihr nicht wahnsinnig geworden gegen Holland? Weil der Wechsel, ihr führt 2-1 gegen Holland. Das war die zweite Finalrunde, die es damals gab. Es gab ja keine K.O.-Spiele. Aber ihr führt 2-1 gegen Holland. Dieter Müller macht ja, glaube ich, auch das 2-1, wenn ich mich recht erinnere. Und dann greifen natürlich die Holländer mit allem, was sie haben, und die hatten ja, mit Mann und Maus an und haben gedrängt ohne Ende. Der Schön hat nicht gewechselt. Also ich meine, da haben ja Leute auf den eingeredet, und ich glaube auch Jupp Derwall, wechseln Defensiven ein. Der Kulli hätte da gestanden, du wärst da gewesen. Der Gerd Zewe, der damals auch in einer tollen Verfassung war, hätte helfen können. Er hat es nicht getan. Prompt haben wir das 2-2 kassiert. Dadurch ist nämlich meine These, Córdoba, dieses blöde 3-2, Iver Narich, überhaupt erst möglich geworden. Wir standen mit einem meinem Finale.
Also man muss dazu eins sagen. Helmut Schön hat sicherlich unglücklich bei dieser Weltmeisterschaft agiert.
Ja.
Weil bei allen Weltmeisterschaften vorher hat er immer auf Blockbildung gesetzt.
Ja.
Und ausgerechnet in Argentinien hat er es nicht gemacht. Wir waren mit 5 Kölner, waren wir dabei. Und wir,
frisch gebackener Meister,
frisch gebackener Pokalsieger. Und mit Spielern, die ja eine hohe Qualität hatten, ob ich den Bernd Kullmann nehme, den Heinz Floh nehme, Dieter Müller nehme, Herbert Zimmermann oder mich.
Ja.
Und da hätte man ja auch einen Block draus bilden können. Das hat er nicht gemacht. Das hatte er, glaube ich, auch nie in Erwägung gezogen, aus irgendwelchen Gründen, die ich nicht nachvollziehen kann. Weil sonst hat er auf den Block von Mönchengladbach gesetzt, auf den Block von Bayern München gesetzt.
Ja.
Also Spieler, die ja nun eingespielt waren. Und ausgerechnet in Argentinien macht er das nicht. Hat er alles durcheinander gewürfelt. Da hat der Bär gespielt, hat der Rolf Mück, Russmann gespielt, der Abramczyk gespielt. Also jetzt, Dieter Müller war Torschützenkönig geworden, aufgrund auch der Tatsache, dass ich ihm ja die ein oder andere Flanke auf den Kopf geschossen habe. Und er hat nie in Erwägung gezogen, mal einen Körnerblock spielen zu lassen. Was ich auch sehr schade fand.
Absolut, weil ich meine, da kommt man mit diesem Schwung dieser Meisterschaft und dieses Doubles auch noch dahin. Ich habe das immer so ein bisschen bedauert, klar, als totaler FC-Fan auf der einen Seite, auf der anderen Seite, aber fand ich es auch wirklich, ich sag's jetzt mal schlicht und ergreifend ungerecht. Ne? Ich fand es einfach nicht fair, auch ein Gerd Zewer hätte für mich in die Mannschaft gemusst, der war damals wirklich super drauf. Ja. Rainer Bonhoff hatte nicht seine beste Zeit.
Nein.
Das hat er selbst auch gesagt. Also hat aber immer gespielt. Ne? Ja. Also es gab halt immer so eine gewisse, er hatte so ein Vertrauen in die Leute, die ihn früher mal gestützt haben. Er hat ja auch vorher, vor der WM, noch versucht, Grabowski zurückzuholen. Hat auch noch ewig lang an Franz Beckenbauer rumgebaggert. Das war ja auch nicht gerade ein Vertrauensbeweis für die Restmannschaft, die übrigens gar nicht so schlecht war. Ne?
Wenn Nein.
Da, was da für Spieler drin waren, da konntest du dich schon mit sehen lassen.
Also wenn man betrachtet, der hat draußen gelassen, Gerd Zewer. Hm. Der wurde von den Journalisten zum besten Libero der gesamten Saison gewählt. Der hat dann auf Klaus Fischer und Abramczyk ab und zu gesetzt. Der hat mich draußen gelassen, obwohl die Journalisten mich damals zum besten Außenverteidiger der Saison gewählt hatten.
Was du warst, Punkt.
Ja, danke. Ja. Der hat also im Grunde genommen hat er alles ignoriert, was ihm an die Hand gegeben worden ist. Es ist ja nicht so, dass nicht die Journalisten auch darüber gesprochen hätten. Ja. Schön, warum setzen sie nicht den und den ein? Da ist er einfach drüber hinweggegangen. Und das war auch nicht fair uns gegenüber, ja, muss ich ehrlich sagen. Weil letztendlich, wenn man einen Block von 5 Kölner Spielern hat, dann sollte man da auch versuchen, möglichst viele von denen einzusetzen. Ob ich jetzt dabei bin oder nicht dabei gewesen wäre, das war mir im Grunde genommen egal. Es ging darum, dass wir eine erfolgreiche Weltmeisterschaft spielen wollten.
Wenn ich 5 Männer vom Meister mitnehme, 5 Spieler vom deutschen Meister und vom Doublegewinner, dann setze ich die doch ein.
Ja.
Und nicht nur ein oder vielleicht mal 2 oder bring den einen erst in der zweiten Halbzeit oder sonst was. Also ich möchte jetzt auch natürlich auch meine Lanze für Helmut Schön brechen. Der war natürlich trotzdem ein fantastischer Bundestrainer und extrem erfolgreich. Ne? Vor allen Dingen halt bis 74, 76. Aber auch 76 hat er meines Erachtens viel zu sehr auf wenig auf Heinz Flohe gesetzt zum Beispiel.
Der ist ja jetzt zur Halbzeit. Haben wir ja schon drüber gesprochen.
Ja, das ist ja. Das ist genau der Punkt. Ich meine, woran liegt das? Ein Bundestrainer kann doch jetzt nicht irgendwie qua Herkunft seine Mannschaft aufstellen. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, der hat irgendwann gegen Ende seiner Laufbahn so ein bisschen so den Kompass verloren. Vorher war das natürlich ein erfolgreicher Trainer. Der Erfolg gibt ihm ja recht. Aber gut, für Kölner Verhältnisse war es halt nicht so toll. Ich muss aber auch dazu sagen, auch andere Vereine, die auch gute Spieler hatten, haben darunter gelitten. Also unter diesen Bayern-Gladbach-Blöcken, womit er lange erfolgreich war, dann aber irgendwann nicht mehr.
Also wenn ich gewusst hätte, woran es bei der Einschätzung von Helmut Schön an der Leistungsstärke der Kölner Spieler gehadert hätte oder gemangelt hätte, dann hätte ich ihn sicherlich daraufhin angesprochen, weil ich war nie bang in meinem Leben.
Ja, ja.
Aber letztendlich, wenn kein Feedback, keine Resonanz kommt, dann hat er doch keinen Zweck, da irgendetwas zu sagen. Nur man muss im Nachhinein auch feststellen, oder haben wir damals schon festgestellt, dass letztendlich bei Helmut Schön ist man vor eine Mauer gelaufen. Der hatte seine Vorstellung und der war auch nicht davon abzubringen. Ne? Mhm. Also der hat lieber die Mauer zugelassen oder zugemauert, bevor er eine Tür da eingebaut hat. Ne?
Okay, dann hat er sich halt auf das verlassen, was er kannte. Und das waren halt dann eigentlich immer die gleichen Akteure. Aber gut, wie gesagt, der Erfolg gab ihm lange recht. Irgendwann war der Erfolg nicht mehr da. Und es war ja vorher schon klar, dass er geht. Und dementsprechend war dann auch seine Karriere dann als Nationaltrainer vorbei. Hat er dann auch ein gewisses Alter dann schon lange gehabt. Vielleicht dann doch nochmal dann diese WM auch abzuschließen. Dieses Cordoba-Spiel, da bist du ja dann nicht mehr zum Einsatz gekommen. War da die Stimmung im Vorfeld schon so? Ich habe eben das Holland-Spiel angesprochen. Fürs Finale hätte schon was, weiß ich, was an Konstellationen eintreffen müssen, damit da überhaupt eine theoretische Chance besteht, noch das WM-Finale zu erreichen. War da schon ein bisschen bei euch die Luft raus oder habt ihr euch noch mit dem Spiel um Platz 3 motiviert? Weil ich hatte so ein bisschen das Gefühl, Naja, die Motivation war nicht mehr hundertprozentig.
Weil es war ja auch zu viel passiert. Es gab zu viele Spieler, die sich wirklich in jedem Training gezeigt haben, ihre Stärken gezeigt haben. Und das wurde ignoriert vom Bundestrainer. Und wenn die Anzahl der Spieler sich dementsprechend da auch summiert, kommt irgendwann der Zeitpunkt, wo jeder, der das gemacht hat, also sich wirklich nochmal motiviert und Zusatzeinheiten beim Training gemacht hat, dann fühlt er sich nicht mehr wahrgenommen. Ja. Und das ist immer eine schlechte Situation, sondern du kannst, und da sind wir auch eben beim 1. FC Köln drauf gekommen, ein Trainer muss die Spieler auch mitnehmen.
Ja, ja.
Es kann nicht einseitig sein, dass der Spieler etwas anbietet und der Trainer ignoriert das, sondern das muss ein Zusammenspiel sein. Und das hat ja bei Hennes Weisweiler in der Double-Saison hervorragend geklappt. Da muss man ganz klar sagen, der hat vor dem Mönchengladbach-Spiel das erste Mal auf einen Spieler gehört, indem er auch Dieter Prestin in die Anfangself mit reingenommen hat. Was
5 zu 2, ja.
Was man ihm, Hennes Weiß, überhaupt nicht zugetraut hat. Und da muss man sagen, von da an ging es ja auch wieder bergauf, ja, nach dem Mönchengladbach-Spiel. Vorher hatten wir den schwarzen September und Weißweiler stand kurz vor seiner Entlassung.
Ja, da wollte ich auch gleich noch auf zu sprechen kommen. Ich möchte jetzt nur damit wir die WM 78 endgültig abgeschlossen haben. Ich will nur eines noch loswerden, das habe ich auch in dem Buch geschrieben, was ich mit dem Thomas Wagner, Thekenphilosophen, zusammen gemacht habe. Da geht es halt darum, dass diese WM für mich sportlich, nicht was drumherum war, weil das war teilweise wirklich Militärbund da, was da alles passiert ist, müssen wir nicht drüber reden. Aber rein sportlich wird das Abschneiden der deutschen Mannschaft viel zu schlecht bewertet. Das war keine große WM, wissen wir. Aber sie haben den zweithöchsten, damals noch den höchsten WM-Sieg rausgeschossen. Das 6:0 gegen Mexiko. Flocke trifft zweimal, ich glaube Rummenigge auch zweimal.
Und Dieter Müller nicht.
Dieter Müller auch eingemacht, genau. Also es war auf jeden Fall, was das angeht, damals höchste Sieg bei einem WM-Turnier, bis heute der zweithöchste, übrigens auch in Cordoba. Cordoba wird immer so negativ verbunden, aber in Wirklichkeit haben wir da den zweithöchsten WM-Sieg rausgekriegt.
Ja, das hing aber mit den Örtlichkeiten zusammen, mit Asco Cinga, mitten auf dem Land.
Toter Hund.
Du hattest nur, toter Hund, ja. Toter Hund, so hieß das. Wir hatten ja auch einen Hund da.
Ja.
Da muss man sich mal vorstellen, 22 Spieler, die bei der WM dabei sind, die kümmern sich um einen Hund. Das hat er noch nie gegeben. Ne?
Ja, weil er nichts zu tun hat.
Ja, klar.
Da war ja nichts los. Ja. Also ich stelle mir das vor, ich habe mal Bilder jetzt auch gesehen, einige kann man sich ja anschauen, Pressebilder, und dann denke ich, mein Gott, das muss ja sterbenslangweilig gewesen sein. Und das über Wochen, also da war ja wirklich nichts, da war ja ein ehemaliges Militärkaserne.
Militärakademie war das.
Akademie, ja.
War das, ja, ja.
Das einmal kam Franz Lambert oder?
Nee, Franz Lambert war die ganze Zeit bei uns.
Echt?
Ja.
Oh, er hat euch.
Und er hat die ganze Zeit auch Orgel gespielt. Der spielt wirklich sehr, sehr gut Orgel. Aber irgendwann geht der das auch
weiß, ne? Ist genug georgelt.
Ja, das muss man so sehen. Wir hatten ja auch GSG 9 Leute mit dabei.
Ja.
Eine ganze Menge.
Ein Jahr nach der Schleiergeschichte.
Ja, und eben auch die Tatsache, dass die Militärjunta in Argentinien an der Macht war. Und da wollte man dementsprechend auch auf Nummer sicher gehen. Wir hatten unsere eigenen Sicherheitsleute dabei und die Argentinier hatten also auch noch einiges an Sicherheitsbeamten und Geheimdienstleuten abgestellt. Es wimmelte manchmal, ne?
Kommt man sich ja vor. Also da soll man also natürlich auch noch tollen Fußball spielen. Ne?
Ja, gut, wir haben ja zuerst gar nicht gemerkt, dass die Kellner auch vom Geheimdienst sind. Ne? Irgendwann sind wir ja dahinter gekommen, weil die nie bedient haben. Ne? Die haben immer nur zugeguckt.
Alles klar, verstehe.
Aber hatten die gleiche Montur an wie diejenigen, die uns bedient haben.
Um das noch zu Ende zu führen, sportlich war es halt, ihr habt gegen Polen gespielt, also nur eigentlich gegen Top-Teams. Ne? Das war Polen, Italien, Holland. Also das sind alles Teams, ne? Und ihr habt gegen keinen verloren. Nur dann gegen Österreich,
ja.
Und dann die Luft halt raus war. Und dann sind halt alle narrisch geworden. Ja, so mag es dann.
Narrisch, ja.
Ja, in Österreich hat also überhaupt nichts gebracht. Ne? Aber ich glaube, ihr seid auch zusammen zurückgeflogen, ne? Im gleichen Flieger oder
was? Das weiß ich gar nicht mehr.
Die Österreicher sind ja auch, die waren vorher schon ausgeschieden.
Ja.
Für die geht ja um gar nichts mehr. Nee. Ne?
Aber war nur eine Genugtuung für die, die zu uns geschlagen haben. Ne?
Und dann wurde natürlich, wer weiß, was draus gemacht. Ne?
Ja, ich hatte.
Das ist ja für die ihr Wunder vom Bern. Ne?
Ja, das ist so ungefähr. Ja, die Österreicher müssen auch mal einen Grund zu feiern haben.
Es sei ihnen gegönnt, wenn man dann auf die Bilanz guckt und sieht, Deutschland, 4 WM-Titel, Österreich, nicht ganz so viel.
Ja. Ja, Gott sei Dank.
Ansonsten sich auch mal drüber freuen. Ja, dann verlassen wir hiermit die WM und jetzt steige ich einfach mal ein in an den Anfang. Du hast es eben schon mal erwähnt. Ich glaube, das war so ein ganz zentrales Ereignis, dass ihr damals eine tolle A-Jugend hattet, wo ihr gespielt habt und wo du dann auch ganz entscheidend dann beteiligt warst, dass dann diese A-Meisterschaft geholt wurde. Da waren ja auch noch einige andere dabei, Jupp Bläser zum Beispiel.
Jupp Bläser, Herbert Hein, Herbert Neumann.
Ja.
Georg Bosbach,
der leider
früh tödlich verunglückt ist. Rainer Nickert war auch noch mit dabei.
Ja.
Und aus der Mannschaft, die damals deutsche A-Jugendmeister geworden ist, waren beim Doublegewinn noch 5 Leute mit dabei.
Ja, wisst ihr mal.
Also daran kann man sehen, wie gut der FC zur damaligen Zeit gerade auch die Jugendarbeit betrieben hat.
Ja, und da bist du letztendlich, nachdem du ja aus Düren gekommen bist, ne, du hast ja für Düren 99 gespielt.
Ja.
Und da hat ja auch eine große Tradition beim FC gehabt. Da gibt es ja bekannte Namen, Georg Stollenberg,
Schnellinger.
Schnellinger, ne, also das ist. Das ist
kam nachher noch
wie
insgesamt gesehen, die Dürener Region, die war damals wirklich Zulieferer für den 1. FC Köln, was gute Spieler betraf.
Ja, ja, ja. Dann hast du ja den Vertrag unterschrieben. Nee, hast du nicht, das hat deine Mutter gemacht. Du warst noch zu jung, oder? Lizenzspielervertrag habe ich hinterher irgendwo gelesen.
Ja, ja, ich habe dann einen Lizenzspielervertrag unterschrieben beim 1. FC Köln, aber meine Mutter nicht. Und es kam dann zu der Situation, dass der Manager vom HSV, der Heid, hieß der damals, dass der bei uns in Düren uns abends besuchte und versuchte, mich dann noch zum HSV zu locken.
Mhm.
War wirklich sehr verlockend, muss ich sagen. Also der kam dann zu uns rein, ich hatte ihn reingebeten und hat einen Koffer dabei gehabt.
Ah,
und
okay.
Er hatte dann auch einen Vertrag dabei. In diesem Vertrag standen natürlich ganz andere Zahlen als beim FC, also bessere Zahlen. Und er versuchte dann wirklich mit allen Mitteln, dass ich zum HSV wechseln sollte. Und ich habe dann immer da gesessen und habe gesagt, ich habe doch beim FC unterschrieben. Ne?
Mhm.
Und nach dem 5. Mal, ich habe doch beim FC unterschrieben, hat er mich gefragt, hat deine Mutter denn auch unterschrieben? Sage ich, nee, hat die nicht. Und dann sagt er, dann ist der Vertrag ungültig. Weil damals war es noch gesetzlich so, dass der Erziehungsberechtigte bei einem, der 17, 18 war, mit unterschreiben musste, damit die Vereinbarung dementsprechend rechtlich ihre Gültigkeit bekam. Ja, und dann wurde es noch interessanter. Also mein Vertrag war ungültig und dann sagt er, damit die Entscheidung, die noch leichter fällt, nicht nur hier bessere Konditionen im Vertrag, dann packte der unter den Tisch und holte seinen Koffer hoch und klappte den auf und da waren da 25.000 D-Mark drin. Ne? Und da saß ich da als 17, 18 Jahre. Ja. Meine Affinität für Bargeld, die wurde natürlich immer größer. Und ich habe da gesessen und habe überlegt, was musst du jetzt machen, damit die 25.000 D-Mark hier jetzt in Düren bleiben, aber du auch weiterhin für den 1. FC Köln spielen kannst, ne? Und da ist mir nichts in gefallen. Deswegen habe ich gesagt,
hochschlagen können, aber das ist keine Option, an der du lange Spaß hast.
Nein. Und deswegen habe ich gesagt, nee, ich unterschreibe nicht, gehe nicht zum HSV, wo der halt damals Manny Kals, Kaspar Memring geholt hat, Rudi Kargus geholt hat, Lübecke, Schmidt, also alles spätere Nationalspieler, der hat ja damals alle zum HSV geholt und wollte mich eben auch noch dazu holen. Und dann war es natürlich so, dann ist der gefahren und ich hatte die anderen Zahlen gesehen. Und ein paar Tage später musste ich zum Präsidenten Oskar Maas Und er sagte dann, hat deine Mutter eigentlich den Vertrag schon unterschrieben? Ich sage, nee, hat sie nicht. Ja, dann soll die den noch unterschreiben. Ich sage, nee, die unterschreibt nicht. Ja, warum denn nicht? Ja, ich sage, weil die Zahlen nicht stimmen. Dann hat er mich angeguckt. Da habe ich gesagt, ja, Sie wissen doch ganz genau, dass der Heid bei mir war. Mhm. Und der hat mir ganz andere Zahlen offeriert.
Ja.
Und er hat dann andere Zahlen in meinen Vertrag eingetragen. Und nachdem das passiert war, hat meine Mutter auch den Vertrag unterschrieben. Ja. Der allerdings schon nach einem Jahr wieder hinfällig war, weil eben meine Entwicklung so gut vonstatten ging.
Hingelegt. Also das, ich weiß nicht, ob das Baumgart zugelassen hätte, ne? Weil er ist ja mit jungen Spielern erstmal vorsichtig. Aber du hast ja sofort fast alle Spiele gemacht, bis auf eines. Ne?
Ja.
Also 71-72 war das die Saison.
Ja.
Und ich habe ja hier noch, das war zufälligerweise auch meine erste Mannschaft, wo ich direkt ein Poster von hatte. Und mir von allen, von euch, das hab, also wir haben uns damals schon gesehen. Kannst du dich erinnern?
Nee.
Also,
nee.
Habe ich mir natürlich auch von dir eine Unterschrift geholt. Und das war mein erstes Team, wo ich, sag mal, so richtig voll mitgegangen bin. Vorher war ich noch zu klein. Und war ich auch schon FC-Fan, aber ich habe die Spiele, da hast du noch nicht die Aufmerksamkeitsspanne. Das habe ich jetzt, also ab da bin ich eingestiegen. Und daher vielen Dank.
Gerne, gerne.
Alleine schon. Und dann hast du ja sofort in der Radrennbahn losgelegt. Ne?
Ja.
Also das war das erste Spiel der Radrennbahn, war auch dein erstes Spiel für den 1. FC Köln.
Genau, also Profispiel für den 1. FC Köln. Ja.
Profi, ja.
Genau, in der Radrennbahn.
Ja.
Und Radrennbahn war ein Erlebnis. Vom Sportlichen her. Finanziell war es für den FC eine sehr schwierige Zeit. Mythos Radrennbahn.
Das ist das Buch,
war ne? Wirklich Mythos, ne?
Ja, absolut. Also, und ja, ihr konntet jeden Gegner in diesem Stadion schlagen. Ich meine, ihr hattet ja eh eine Starttruppe, muss man ja sagen. Es war eine Starttruppe. Da überhaupt reinzukommen als junger Mensch, schon sowieso nicht einfach. Aber da auf der anderen Seite ist dann in diesem Stadion, wenn dann, sage ich mal, die Stimmung überkippt und ihr geschafft habt, den Funken rüberzuholen, dann war das, also dann
phänomenal.
Gab es kein Halten mehr.
Nee, dann gab es kein Halten mehr, weil die Stimmung war so, erstens hat die jeden Gegner eingeschüchtert und uns hat sie emotional noch mehr nach vorne getrieben. Also es gab kein Halten mehr. Die anderen gingen so runter und wir gingen steil hoch.
Also auch keine Einbildung. Es gibt eine Bilanz, die ist wirklich jenseits von Gut und Böse.
Ja.
In dem Fall jenseits von Böse, weil sie einfach nur gut ist.
Also ja.
Das war wohl wirklich die stärkste Heimphase in diesem Stadion. Das ist nachgewiesen. Und ich meine, da gibt es ja diese einzelnen Spiele, da könnte man jetzt einige raussuchen. Da waren diese Europapokalnächte allein schon deswegen.
Ja.
Europa kann sich wirklich lohnen.
Ja.
Nizza 4-0 weggehauen, die könnten ja.
Marseille
6-0.
Ja.
Bayern München, die gerade hier ihre Europapokalserie hingelegt haben. 5-1 im DFB-Pokal rausgeschmissen. Also ich glaube auch hier gegen Amsterdam.
Gegen Amsterdam haben wir noch gespielt.
5-1, glaube ich.
Ja, ja.
Es war auf jeden Fall, ich meine, jetzt stellt sich natürlich die andere Frage, warum seid ihr eigentlich da nicht schon Meister geworden?
Tja, wenn wir da so konstant gewesen wären wie 77, 78,
ja.
Dann wäre das, wir sind eigentlich, wir haben im Grunde genommen noch zu wenig Titel geholt.
Ja.
Nämlich bei all dem Potenzial, was wir zur Verfügung hatten. Unsere Mannschaft war ja gespickt mit Nationalspielern.
Ja.
Wolfgang Overath, Heinz Floh, Hannes Löhr, Wolfgang Weber, Bernd Kohlmann, Jupp Kapellmann. Da kann man ja aufzählen, wie man will. Die hatten alle eine Qualität, die in Deutschland gesucht wurde. Nur wir hatten dann irgendwann wieder so eine Schwächephase. Ja. Es klappte nichts und es klappte überhaupt nichts.
Ja, ihr hattet immer so, was mir aufgefallen war, eben weil ich da jetzt dann intensiv angefangen habe, euch zu verfolgen, also den FC, war, dass ihr teilweise am Anfang schon viel hergeschenkt habt. Ihr hattet immer ein bisschen so Probleme, in die Saison zu starten. Ne, das hat sich erst geändert unter Weißweiler. Da hat sich sowieso, glaube ich, einiges geändert.
Ja.
Aber den Weg dahin, da hättet ihr locker noch zweimal, dreimal Meister werden können.
Ja, klar.
Die Mannschaft war ja nicht schlechter als die der Bayern oder die der Gladbacher. Im Mittelfeld hattet ihr, ich glaube, ihr hattet das auch deutlich bessere Mittelfeld als zum Beispiel Bayern München.
Ja, das stimmt ja auch. Aber wir haben dann gerade in diesen entscheidenden Spielen auch gegen Bayern, die haben wir zwar mal geschlagen, aber da haben wir auch wieder ein paar Mal hintereinander verloren. Oder in Mönchengladbach genau das Gleiche. Und ich sag ja, die Qualität, die war vorhanden. Nur wir hatten irgendwann in der Saison immer einen Einbruch, wo wir die entscheidenden Punkte verloren haben.
Ja, das, weil vom Spielerischen her würde ich sogar sagen, diese Phase zwischen 71 und ich sag jetzt mal 76, 75 würde ich fast noch sagen, war die spielerisch allerschönste Phase. Im Meisterjahr habt ihr auch hervorragend Fußball gespielt, ohne Zweifel. Aber das war kontrollierter. Also, ja. Aber dafür auch erfolgreicher, ja. Ne? Weil es halt auch dann, ihr habt dann manchmal auch sehr solide Sachen nach Hause geholt. Da waren jetzt nicht nur Traumsiege dabei, ja. Wie eben, was ich eben vorgelesen habe, ne? Sondern da waren halt auch mal ein 2:1 in Bremen dabei, weil das aber unfassbar wichtig war. Ja. Oder im Meisterjahr, also Double, das ist ja ganz besonders. Ich weiß nicht, was der Hennes Weißer da mit euch da gemacht hat. Also die letzten 3-4 Spieltage, das war ja eigentlich angerichtet dafür, es wieder FC-mäßig, Entschuldigung, zu verkacken.
Ja.
Ihr habt 1-0 zu Hause gegen Frankfurt verloren, war am 1. Ja. April, vergesse ich nie. April-Scherz, ne? Aber es war halt so, das war so ein Spiel, ihr habt, glaube ich, 47 Mal aufs Tor geschossen. Also zwar wirklich...
Und Heinz Flohr hatte noch die große Chance, wenigstens den einen Punkt noch zu holen, ja. Indem er alleine auf den Koltke noch zugeht und der Koltke holt das Ding dann da raus.
Er hat auch alles gehalten am Tag. Ja, das war so ein Tag, wie man ihn kennt.
Ja.
Aber dann hatte ich echt befürchtet, jetzt bricht der FC auseinander und genau das ist nicht passiert. Also in Kaiserslautern zum Beispiel, wo der FC eigentlich nie was geholt hat, hat oder ganz selten 2:1 gewonnen, also war so ein ganz, oder 2:0. Zweit durch die Ecken. Ne?
Ja, klar. Da wollte ich jetzt drauf kommen.
Ja.
Das waren ja dann wirklich kontrollierte Siege, vollkommen richtig. Da konnten wir das kontrolliert siegen. In der Radrennbahn konnten wir das überhaupt nicht kontrolliert siegen.
Da du wurdest ja nach,
du wurdest ja so nach vorne gepeitscht, gepusht.
Ja.
Das ging ja immer weiter. Und dann bekommst du 1:0 gegen dich, dann bekommst du 2:0 gegen dich. Und im Meisterjahr oder im Doublejahr war das alles etwas anders. Unsere große Stärke waren die Standardsituationen, Flanken kamen noch dazu, Freistöße, Eckbälle. Und wir hatten mit Roland Gerber auch einen hervorragenden Libero, der wird ja auch oft unterschätzt, ja. Aber war ein ganz, ganz wichtiger Faktor für uns, damit wir diesen Erfolg einfahren konnten.
Ja, ja.
Und zum Beispiel die letzten Spiele gegen Kaiserslautern, da war es so, der Hennes Weiß, weil er extra mit mir gesprochen hat, die sagt, pass auf, du spielst gegen den Benny Wendt. Benny Wendt war ja ehemaliger Spieler von uns, der da auch für Kaiserslautern schon einige Tore geschossen hatte. Und Galitien hatte ja das Kunststück fertiggebracht, Benny Wendt für 150.000 D-Mark damals zu holen und für 1,1 Millionen an Kaiserslautern zu verkaufen.
Ja,
und Benny Wendt war mit Top Müller, das war ein gefährliches Sturmduo oder auch mit dem Perron noch dazu.
Ja.
Und da haben wir auch ganz kontrolliert gespielt. Ich bin also wirklich nur kontrolliert nach vorne gegangen. Und habe also mich mehr auf die Abwehr konzentriert, als jetzt auf meine Läufe nach vorne und auf die Flanken. Sondern für uns stand wirklich im Mittelpunkt, wir wollen hier die Null stehen haben.
Ja.
Wenn wir die Null stehen haben, wir sind so stark in Standardsituationen, dass wir das 1:0 oder auch das 2:0 oder 2:1, je nachdem, wie die Konstellation ist, das konnten wir machen. Davon waren wir auch überzeugt zum damaligen Zeitpunkt.
Ja, das hat man euch dann auch angemerkt.
Ja.
Ne? Michael Trippel hat das auch im Film gesagt, im Double-Film, den ich auch mal zeigen möchte. Es gibt ja auch das Buch dazu. Da hat er dann auch gesagt, von wegen, jetzt ist, das war's jetzt. Ne? Von wegen 1:0 gegen Frankfurt verloren, jetzt schenken wir es wieder her und so.
Ja.
Genau das ist nicht passiert. Da hat aber auch, glaube ich, die Mannschaft gezeigt, dass sie eine große ist und vor allen Dingen hat auch Hennes Weißweiler, glaube ich, gezeigt, auf welchem Holz er da geschnitzt ist. Weil das war, glaube ich, auch dann nicht einfach, mit der Situation dann umzugehen.
Nee.
Der Gladbach drängte von hinten.
Ja, natürlich, wir hatten ja schon einen großen Vorsprung in der Saison erarbeitet. Der ist dann im Grunde genommen im September. Oder bis September ist er ja zusammengeschmolzen, das Ganze auch. Und dann ein ganz wichtiges Spiel, eben das Spiel in Gladbach, 5:2, was wir gewonnen hatten. Wo Hennes Weißweiler das erste Mal auf Spieler aus der Mannschaft gehört hat und auf mehrere Spieler aus der Mannschaft gehört hat.
Ja, das war, glaube ich, auch ein Zeichen dafür, dass er verstanden hat, dass er das jetzt nicht ganz alleine, sondern er muss uns mitnehmen.
Ja, ja, klar, er muss uns mitnehmen. Er hat nicht alleine reguliert. Mhm. Und da muss man sagen, da ist er auf uns zugekommen.
Ja.
Ne? Wir haben immer... Der Hennes Weißweiler hat ja auch immer alles gehört, ob das beim Training war oder ob das beim Spiel war. Der wusste ja immer Bescheid. Und wir haben schon die gesamte Woche im Training gesagt, der muss was ändern, sonst geht das nicht. Dann kriegen wir da wieder eine Klatsche und dann lachen die sich kaputt.
Ja.
Und wir sind wieder Zweiter.
Ja.
Und ihr bracht halt nichts.
Ja, ja, ne? Das zum Glück wurde dann verhindert. Ja. Und unter anderem hast du ja auch das schöne Tor gemacht, da gegen den Riesen da hinten, den
Rundesfahrer.
Wolfgang Kneipp, damals Torwart von Borussia Mönchengladbach, auch ein guter. Aber da an dem Tag habt ihr ihn ein bisschen warm geschossen.
Ja, ja, ich habe ja auch noch zwei Tore vorbereitet.
Ne, ja, ja, da wollen wir nicht unterschlagen.
Ja.
Also, ja, die Torvorbereitung haben wir ja eben auch drüber gesprochen. Das hast du ja auch nicht von heute auf morgen, dass du das in der Bundesliga so umsetzen konntest. Vor allem diese Flanken halt, die du dann geschlagen hast, die ja eigentlich... Es ja immer wieder gerne. Du bist ja eigentlich der Erfinder der Bananenflanke. Ne? Aber damals hat die eben keiner Bananenflanke in Köln genannt. In der Bild-Zeitung in Hamburg kam irgendwann einer auf die Idee, 3-4 Jahre später Manikals Flanken als Bananenflanke zu bezeichnen. Und du standst im Regen da. Ja, willst du das jetzt nicht mal, also das müssen wir noch mal klarstellen. Du bist der Erfinder der Bananenflanke.
Ja, normalerweise bin ich das ja, aber wie seht man in Köln, ich kann jönnen. Ne?
Du musst auch jönnen können.
Ja, ich man muss auch jönnen können, ja, ja. Nein, nein. Inhalt
stimmt es, aber...
Inhalt bestimmt das. Und ich muss sagen, Hennes Weißweiler, und dann kommt ja in dem Double-Film, kommt das ja erst richtig rüber, Hennes Weißweiler war sich ja auch nicht zu schade, mit einer Gruppe von Spielern, wenn um 3 Uhr Training war, sich um 1 Uhr zu treffen und diese Dinge zu üben.
Ja.
Flanken, Torschüsse, Eckbälle und.
Das war nicht nur ein Viertelstündchen.
Nee, das Schöne ist ja, wir haben ja dann der Heinz Floh, der Bernd Kuhlmann, Herbert Neumann, Hannes Löhr, ich, Dieter Müller, war noch ein oder zwei, Heinz sind wir wohl mit dabei. Wir haben ja dann gedacht, 1 Uhr haben wir die Flanken geschlagen und Freistöße geübt. 3 Uhr war Training angesetzt, aber wir haben ja kein Training mehr, ne, um 3 Uhr. Aber Pustekuchen. Weißweiler hat dann gesagt, dann geht mal schön rein, macht euch frisch und um 3 Uhr seid ihr alle wieder auf dem Platz.
Ja.
Und keiner hätte gemocht.
Ja, wenn du das gesagt hast, dann
wurde das heute, ja, wenn du das heute machen würdest, dann müsstest du zuerst mal diskutieren, glaube ich.
Ich glaube, damals wurde weniger diskutiert in der Hinsicht, der wurde das gemacht. Ne?
Ja.
Aber es hat ja was gebracht.
Ja, klar. Ne?
Also bei dir, das Wichtige auch in dieser Weiterentwicklung hat dich halt auch dann immer wertvoller für die Mannschaft gemacht. Deswegen dann konnte auch selbst Helmut Schön irgendwann nicht an dir vorbei. Hatten wir ja eben. Und dementsprechend hat sich das ausgezahlt. Ne? Und die Meisterschaft war dann, und das Double letztendlich, dann der Lohn dafür. Ne?
Ja, man muss ja auch mal sehen, wir sind, also ich bin jetzt dreimal Pokalsieger geworden.
Ja.
War 5-mal im Endspiel und von den 5 Toren, die letztendlich zu den Pokalsiegen geführt hat, war ich an 3 mehr oder weniger indirekt beteiligt, also an über der Hälfte dann
ja,
auch.
Ja, ja, du hast also gerade dieses 77er Endspiel,
ja,
ne?
Bei beiden Spielen, beide mal
von dir.
Ja, 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 beim ersten kam die Flanke von mir auf Dieter Müller, das ist ja 1-1 ausgegangen. Ja, ja. Das war ja das einzige Pokal-Endspiel, was wiederholt werden musste. Und beim zweiten Pokal-Endspiel, 2 oder 3 Tage später, war Pfingsten, habe ich Dieter Müller ja wieder den Ball auf den Kopf gelegt und dann haben wir endlich den ersten Pokalsieg seit vielen, vielen Jahren wieder einfahren können.
Ja,
aber es darauf zurückzuführen, dass jeder von uns die Abläufe des anderen kannte auch.
Ja, ja.
Ich wusste genau, wie der Dieter läuft und Dieter wusste auch genau, wo ich die Flanke reinschlage.
Da hat sich dann, ne, Training zahlt sich aus.
Ja.
So, und das habt ihr dann ja, das war ja praktisch die Generalprobe fürs nächste Jahr.
Mhm.
Und dann habt ihr auch zum Glück auch den Meistertitel noch mitgenommen. Also gerade diese beiden Jahre, 77, 78, 3 Titel, weiß nicht, ob wir das bei mir aus dem FC Köln nochmal erleben. Wäre schön, aber.
Ach, nicht einfach.
Wird schwierig, ist eine Aufgabe.
Ne? Bei 78er Pokal, es war ja so, normalerweise ist das Pokal-Endspiel ja das letzte Spiel der Saison.
Ja.
War damals wegen der WM in Argentinien nicht der Fall. Wir haben ja in Gelsenkirchen gegen Düsseldorf das Endspiel 2-0 gewonnen,
ja,
und hatten danach aber noch Mannschaftsspiel zu machen. Stuttgart und St. Pauli.
St. Pauli, das berühmte Spiel. Aber das Stuttgart-Spiel war natürlich auch wieder so ein Schlüssel.
Ja.
Hier liegt ja auch 1-0 hinten.
Ja, klar. Also, Torschütze für Stuttgart, Ottmar Hitzfeld.
Ja. Ja. Also, ja. Der eigentlich kein Stammspieler war, aber da hat er mal zugeschaut. Aber ihr habt es ja drehen können und da hat auch der berühmteste kölsche Japaner,
ja, Okudera,
der ja sowieso sehr wichtige Tore gemacht hat, generell, dann eine Woche später, hat er ja auch nochmal zugeschlagen. Also dann hat, also ich war, nach dem 2-1 haben ja viele gedacht, gerade ein Flieger drüber, nach dem 2-1 haben ja viele gedacht, ihr seid schon deutscher Meister, ne?
Nee, ja.
Weil in Gladbach stand es ja lange.
Ja.
Gegen Gladbach stand es lange für den HSV.
Für den HSV, ja, genau.
Wir haben noch 6-3 verloren.
Ja.
Also, ja, und dann haben ein paar Zuschauer gedacht, von wegen, wir sind jetzt Meister.
Nee.
War aber nicht. Ne?
Nee.
So, und dann hat,
also wir haben es wirklich nochmal spannend gemacht, auch auf St. Pauli da, oder in Hamburg. Wir haben ja anstatt am Millerntor, dank Karl-Heinz Thielen, der das Spiel ja ins Volksparkstadion hat verlegen lassen können, sage ich jetzt mal.
Ja. Durch gewisse Kniffe.
Durch gewisse Kniffe ist es uns gelungen, also da auch dementsprechend noch 5-0 in Hamburg zu gewinnen.
Und über das 12-0 reden wir jetzt nicht. Ne?
Nee, ist auch besser so, sonst ärgere ich mich wieder. Weil
ja, das muss nicht sein. Ne?
Das ist nicht schön.
Biegen wir jetzt, ich meine, nach dem Meisterjahr gab es natürlich auch noch weitere Highlights. Zwar lief die Saison in der Folge nicht gut für einen Meister mit den Ansprüchen, die man natürlich Entschuldigung, als Meister haben darf, lief es nicht gut. Ihr habt Europa sogar verpasst. Ich glaube, es einzige oder nur zweimal.
Nein, wir sind ja 77, 78 sind wir ja Meister und haben ja dann Europapokal gespielt, der Landesmeister.
Ja, aber
die Saison danach.
Die Saison, die Bundesliga-Saison, die lief nicht gut.
Die lief nicht gut.
Ich wollte genau darauf zu sprechen kommen, aber es lief gut im Europapokal.
Ja.
Europapokal der Landesmeister, heute wäre das die Champions League. Da war es dann bis zum Halbfinale und dann kam dieses berühmte oder die beiden berühmten Spiele gegen Nottingham Forest, gerade wo es wieder aufgestiegen nach langer Zeit. Und dann gab es dieses Hinspiel. Also ich weiß nicht, vielleicht übertreibe ich, aber für mich eins der besten FC-Spiele, die ich überhaupt gesehen habe. Nottingham zur Einschätzung war damals, ich nenne es mal, der heiße Scheiß im Fußball. Also ich sag mal, sowas wie FC Barcelona, Manchester City zusammen, so in der Art. Die waren aus der zweiten Liga aufgestiegen, sind sofort in England Meister geworden, haben das auch, glaube ich, nochmal wiederholt und waren natürlich auch haushoher Favorit, turmhoher Favorit auch auf die europäischen Thron. Da hatten kaum Mannschaften überhaupt mal ein Tor geschossen.
Genau, wir waren die erste Mannschaft, die überhaupt ein Tor in Nottingham geschossen hat.
Ja.
Das muss man ja auch mal festhalten. Und wir haben nicht eins geschossen, wir haben drei geschossen.
Nach 20 Minuten stand schon 2-0.
Ja.
Ne? Also ich meine, wenn man sich das, man kann das auf YouTube teilweise sehen. Ich habe jetzt mittlerweile auch eine ganz gute, in einer guten Qualität, also einen Film in guter Qualität gefunden. Da ist fast das komplette Spiel drauf. Und dann sieht man natürlich auch diesen, soll ich ihn Rasen nennen?
Nee, besser nicht.
Also heute würde da niemals angepfiffen.
Nee.
Nie. Niemals.
Also, da
wurde damals gar nicht drüber gesprochen.
Ach Quatsch, wir sind da drauf und dann gesagt, heute Abend putzen wir die weg. Ne?
Ja.
So, und es wäre uns ja fast gelungen, dass wir die weggeputzt haben. Aber das war ja für beide Mannschaften waren das die gleichen Verhältnisse.
Ja.
Ne? Nur, du hast ja auf den Boden geguckt und da war es ja schon dreckig.
Ja,
ne?
Ja. Ja, bei dir war das ja eigentlich Standard.
So.
aber ich meine, bei dem Boden war ja sogar Herbert Neumann dreckig.
Ja.
Und die haben ja alle gegrätscht, gespielt.
Ja.
Also es war ein Wahnsinnskampf.
Und
am Ende ging es 3-3 aus.
Also, ja.
Und Okudera trifft wieder.
Und Okudera trifft wieder, ja. Und eins muss man sagen. Nottingham hatte ja eine Mannschaft vom Allerfeinsten. Ne? Wir haben ja nachher auch noch Tony Woodcock von Nottingham zu uns, zum 1. FC Köln als
vom
Spiel.
Vom aktuellen Champions League. Ja. Liga hat der 1. FC Köln sich mal eben den besten Mann rausgeholt.
Ja, das muss man sich mal vorstellen. Ja,
ist heute nicht denkbar.
Ne? Nee, ist heutzutage nicht denkbar für den 1. FC Köln. Aber daran kann man auch sehen, wie finanziell gesund der 1. FC Köln zum damaligen Zeitpunkt war. Ja, und was das für eine Adresse in Europa war. Ne?
Absolut.
Der 1. FC Köln.
Ja. Also, und dann ist dann leider wieder, wie beim FC manchmal so ist, ne, so man denkt, das könnte jetzt reichen fürs Endspiel, das wäre in München gewesen, also auch nicht so ewig weit weg, das hätte man ja regeln können, da wäre eine schöne Faninvasion Richtung München gefahren, Malmö wäre der Gegner gewesen, also auch jetzt nicht die Kategorie, wo man sagt, da haben wir keine Chance, im Gegenteil, da haben wir eine ganz gute Chance. Ja, dann fällt dann doch dieses eine Tor leider auf der falschen Seite.
Nach einem Eckball.
Nach einem Eckball, Standard, da sieht man mal, wie wichtig die sind. Aber es gab noch eine letzte Möglichkeit, eine letzte Spielsituation.
Das stimmt.
Generell einer, wie ein Verzweiflungsschuss, einfach nochmal draufgehalten, 20 Meter. Der Ball fliegt Richtung Winkel, aber Peter Schilten
hält das Scheißding.
Ne?
Ja.
Wäre
genau
reingegangen.
Da wäre ich der Held von Köln gewesen, aber ich wäre ein sehr trauriger Held gewesen. Andererseits freudig erregt, weil wir ja dann ins Endspiel gekommen wären. Nur ich hätte in diesem Endspiel in München nicht spielen dürfen.
Ach, da wäre es gesperrt gewesen.
Ich wäre gesperrt gewesen wegen der zweiten gelben Karte, die ich bekommen habe.
Ja.
Aber das wäre mir im Grunde genommen alles egal gewesen. Ja. Also so ein Erfolg, den kannst du einmal in deinem Leben holen. Und nah dran waren wir. Wir hatten natürlich auch mit Riesenschwierigkeiten zu kämpfen. Im Heimspiel hier in Köln, Roland Gerber verletzt, konnte nicht spielen. Heinz Flohr, Dieter Müller angeschlagen, Roger van Gool, nichts.
Das war natürlich dann so die entscheidenden Schlüsselspieler.
Das sind natürlich wirklich Schlüsselspieler gewesen, die nicht im Vollbesitz ihrer Kräfte dann auch waren oder gar nicht gespielt haben.
Ich glaube, Dieter Müller und Flo haben sich ihren Einsatz geteilt.
Ja, ja, so also ungefähr.
Aber beide waren nicht richtig da.
Nein, aber Dieter Müller hat zum Beispiel auch noch zwei oder drei Riesenchancen, wo der Ball so ein Stück am Pfosten noch vorbeigeht.
Ja, ja,
ne?
Ja,
und das ist...
Manchmal ist das im Fußball so.
Ja.
Ein paar Zentimeter entscheiden was. Ich meine, ich könnte jetzt wieder von 73 anfangen, von diesem Pokalfinale gegen Borussia Mönchengladbach. Natürlich warst du da auch dabei.
Ja.
Also, ihr merkt schon, er war eigentlich in jedem eigentlich geschichtsträchtigen Spiel dabei. Ne? Also 73, das haben wir eben ein bisschen unterschlagen, sollte man nicht tun. Man ist ja selten stolz auf eine Niederlage, aber auf die bin ich auch heute als FC-Fan einerseits verärgert, weil wer verliert schon gern, andererseits aber auch am besten Pokalfinale aller Zeiten wahrscheinlich teilgenommen zu haben, ist jetzt auch nicht so schlecht.
Nein, das war also auch wirklich ein einzigartiges Fußballspiel und das bei einer Hitze, wo man normalerweise schon einen Kollaps bekommt, wenn man nur auf der Tribüne sitzt, ne, und hat noch ein bisschen im Schatten. Und da haben zwei Mannschaften gegeneinander gespielt, die haben also ein Feuerwerk abgebrannt, ne.
Also ich sage mal so, das war ein bisschen wie so auf dem Bolzplatz, nur auf ganz hohem Niveau. Also nach dem Motto, die Taktik ist uns jetzt mal eben egal, sondern wir hauen einfach, die habt ihr euch ja gegenseitig. Ich habe es nie gezählt, aber man müsste es mal zählen. Bestimmt 25 zu 25 Großchancen.
Ja.
Das habe ich auch in der Form nie wieder gesehen.
Und bevor der Günther Netzer trifft,
hat
der Heinz Zimmet noch eine Riesenchance allein vom Kleff. Hm. Und anstatt der den unten reinschiebt, will er einen Heber machen. Ah, und der Kleff hebt nur die Hände und hält das Ding dann auch. Ne?
Einige der Gebauer auch direkt vor dem 1-Tor. Es war Wahnsinn. Also man muss sich einfach nochmal ansehen. Also klar, es war ein anderer Fußball, muss man auch sagen.
Ja.
Aber deswegen nicht automatisch schlechter, im Gegenteil. Also es war schöner zum Ansehen, ohne Zweifel. Pressing hat natürlich damals noch nicht so stark gespielt. Ne? Aber das hat sich im Laufe der Jahre dann schon entwickelt. Wenn du 78 siehst, im Verhältnis zu 73 ist das Spiel
ganz anders,
schneller geworden, deutlich schneller sogar. Mhm. Und da muss man schon sagen, die Entwicklung, die war wirklich großartig und du warst dabei.
Ja.
Ich könnte jetzt noch weitere, wir haben noch Du hast gegen Barcelona mitgespielt, beim 4:0 in Barcelona.
Ja.
Also das war auch, glaube ich, so eins der absoluten Highlights, würde ich mal sagen.
Ja, wir haben hier das Stadion eingeweiht mit Barcelona, Johan Cruyff mit dabei. Und
auch das, ja.
Jetzt stell dir mal vor, wir hätten heute hier so Freundschaftsspiele mit diesen renommierten Mannschaften, die damals gerne nach Köln gekommen sind. Ne?
Natürlich, das war ja eine Ehre für mich, klar.
Wir waren zigmal in Barcelona, Juan Campa-Pokal.
Ja,
zigmal gewonnen.
Und auch mal recht deutlich gewonnen.
Recht deutlich, und dann wurde dem Team also angedroht, wenn er jetzt noch einmal gewinnt, wird er nicht mehr eingeladen. Ne?
Deswegen war er nicht mehr eingeladen. Ja. Nee, leider liefert er irgendwann auch die Leistung des ersten FC Köln.
Ja.
Du hast dann noch ein großes Highlight gehabt, natürlich, neben den anderen, aber das war dann der Pokalsieg 83 gegen Fortuna Köln. Ich denke, man muss immer auf jeden Pokalsieg sich drüber freuen und stolz sein. Aber an dem Tag war es ein bisschen komisch. Ne? Also ich glaube, durch diese Konstellation, dass es zwei Kölner Vereine waren. Der eine war der totale Underdog, das war Fortuna. Und auf der anderen Seite der haushohe, turmhohe Favorit, 1. FC Köln. Da hat man Teile des Publikums nicht verstanden, warum ihr den Zweitligisten nicht mal eben mit 5:0 weggehauen habt.
Ja.
Und haben leider dann auch bei der Pokalübergabe gepfiffen. Das tat schon weh, oder?
Ja, das tut im ersten Moment weh, muss man ganz klar sagen. Natürlich war die Konstellation eine besondere. Zwei Vereine aus einer Stadt, der Erstligist, der 1. FC Köln, der das Aushängeschild der Stadt Köln auch ist, in Deutschland, in Europa, auf der ganzen Welt. Und dann Fortuna Köln mit einem Mäzen, der unbedingt nach oben kommen wollte, der auch sich nicht gescheut hat, selber Millionen zu investieren, aber es nicht geschafft hat, weil der FC, das ist ein gewachsener Verein gewesen.
Ja, ne?
Da kam da nicht gegen an. Und die Situation, dass man gepfiffen hat, sage ich jetzt mal, die habe ich abgehakt.
Ja, ich meine, am Ende zählt ja den Titel.
Ich bin Pokalsieger geworden.
Absolut.
Hier in Köln gegen Fortuna Köln. Nur einige haben das nicht verstanden.
Ja, ja.
So, aber und die haben.
Kann man so sagen, der Spruch, jubelt ihr Schweine, nicht von dir, das haben wir ja, glaube ich, schon oft auch beim Stammtisch damals besprochen, das ist bekannt. Du weißt auch, wer es war, musst aber nicht sagen, wer. Ich sage es nur mal so, inhaltlich, vielleicht in einer anderen Form, hat er aber recht gehabt.
Ich wollte ja nicht.
Derjenige. Weil ich finde, das macht man einfach nicht.
Nein.
Also, weil klar. Natürlich sieht dann der Underdog immer ein bisschen besser aus, ne? Weil in so einem Spiel, das ist Pokal, ne? Da kann alles passieren, wir wissen das, haben wir oft hier noch erlebt.
Ja,
auch die Bayern sind schon gegen kleine Vereine rausgeflogen und am Ende zählt dann das Ende.
Ja, du musst auch mal betrachten, was wir für eine Mannschaft hatten mit Klaus Allof, Klaus Fischer, Pierre Littbarski und.
Ne? Also der Titel ist in Köln geblieben und er ist beim FC geblieben. Ich sage jetzt einfach mal, er ist beim richtigen Verein geblieben. Und sorry, liebe Fortuna-Fans, nein, am Ende zählt das für mich nur der FC.
Das stimmt.
Ja, also dann habe ich mitbekommen, dass du auch wieder in eine besten Elf gewählt worden bist. Also da ist ja auch wieder, da tut sich ja, das ist ja nicht das erste Mal. Ne?
Also, nein, das stimmt. Also ich bin jetzt schon zum dritten Mal in die besten Elf des 1. FC Köln gewählt worden.
Ja, ja. Stehen wir da hörst du auch hin. Ne?
Und das ist gerade für mich als Abwehrspieler eine besondere Situation auch. Dass ich also da. Und daran kann man wieder erkennen, dass die Fans also auch dementsprechend Leistung würdigen.
Ja, ja.
Bei all den großen Spielern, die der FC gehabt hat, wenn ich da zu den ich bin 10 Bester gewählt worden, also in der Mannschaft drin. Wenn ich da unter den ersten 11 bin, dann ist das schon für mich etwas Besonderes. Und das nicht zum ersten Mal, sondern zum dritten Mal schon. Und das in unterschiedlichen Zeitabständen auch.
Also heute sind wieder sehr viele Flieger unterwegs, wie man merkt. Ich weiß nicht, ob man die hier hört, aber wie auch immer. Auf jeden Fall, du bist auf jeden Fall damit hoch geflogen sozusagen mit dem ersten FC Köln. Hast du unfassbar viel erreicht. Ich denke, du kannst stolz sein, bist du sicher auch. Und ja, wir sind natürlich auch stolz, einen Spieler wie dich in unseren Reihen gehabt zu haben. Ne? Auch als Fans, die haben das ja auch immer honoriert. Klar liebt man die Leute, die die Tore machen. Klar liebt man auch die Regisseure, die den Ball fein behandeln. Oder ja. Flocke, wie der in seiner einzigartigen Art halt das auch gemacht hat. Oder Wolfgang Overath, einfach auch ein fantastischer Spieler. Aber auch diese Spieler, Harald Konopka, der sich weiterentwickelt hat, der halt immer nie aufgegeben hat, dessen Trikot nach 10 Minuten, Entschuldigung, nach 3 Minuten eigentlich kaum ein weißer Fleck mehr drauf war. Das haben die Leute geliebt und deswegen, sag ich mal, wirst du immer in so der besten Elf gewählt werden, da bin ich ganz sicher.
Ja, es ist ja auch etwas Besonderes, das muss man ja auch so sehen. Der 1. FC Köln ist ein besonderer Verein.
Ja.
Der wird es auch immer wieder bleiben.
Das ist so.
So, und wenn man da zu den Besten gehört, dann ist das schon etwas Besonderes.
Ja.
Und da meine ich, kann man auch sagen, ich weiß nicht, wie ich darin gekommen bin, aber irgendwie können die Leute mich gut leiden und honorieren. Meine Leistung, die ja auch mit viel Herzblut gezeigt worden ist, egal ob das ein Freundschaftsspiel war oder ob das ein Meisterschaftsspiel oder Europapokalspiel war. Ich habe immer mit viel Herzblut für den 1. FC Köln gespielt und habe mich auch immer wieder gefreut, wenn ich Samstag auf den Platz konnte, und zwar um 15.30 Uhr und nicht um 13.15 Uhr oder irgendwie anders. Das heißt, ich habe in der ersten Liga gespielt und musste Gott sei Dank keinen einzigen Auf- oder Abstieg mitmachen.
Ja, Gott sei Dank, ja. Aber gut, irgendwann kam es so, aber da warst du eben nicht mehr dabei, wahrscheinlich hat es daran gelegen. Ich habe noch eine letzte Frage, die ist uns eben nämlich durchgegangen, bevor ich dich dann so langsam aber sicher dann doch verabschieden muss. Aber es ging noch was, die Tage ist ja Uwe Seeler verstorben.
Ja.
Und das ist natürlich auch, ich habe es gemerkt, also klar, der Uwe ist Hamburger, könnte man sagen, was haben wir in Köln damit zu tun? Das hast du aber nicht gemerkt, dieses uns Uwe, leben die Leute bis zum heutigen Tage, das hast du sofort gespürt und ging auch bei mir so, ne? So nach dem Motto, boah, das war so der erste Spieler, den ich so als Superstar mitbekommen habe, eigentlich noch eher noch als Hans Beckenbauer, also außerhalb Kölns natürlich jetzt, aber das war so einer, wo man sagt, ja, irgendwie gehört zu uns, das hat er einfach rübergebracht, das sehe ich jetzt so, wie hast du ihn denn erlebt? Du hast einmal gegen ihn gespielt sogar.
Ja, ich muss, also ich sag zwei Dinge dazu. Früher als Schuljunge hat man ja auch dementsprechend Fußball gespielt und da wurden auch die Nationalmannschaften oder die Vereinsmannschaften gebildet. Und ich war immer Hans Stolkowski im Tor und Uwe Seeler als Stürmer.
Okay.
Daran kann man schon die Wertschätzung erkennen, die Uwe Seeler bei uns damals Kindern, Jugendlichen gehabt hat. Ich habe Uwe Seeler auch nachher kennengelernt, ob das mit der Nationalmannschaft war oder ob das in der Bundesliga war. Ich hatte noch das große Glück, dass ich als 18-Jähriger gegen Uwe Seeler spielen durfte.
Ja.
Und da muss ich sagen, hatte Jula Lorenz mir immer einen guten Tipp gegeben, wie ich gegen Uwe Seeler spiele. Er hat nämlich gesagt, Uwe Seeler ist so ein kopfballstarker Mann, wenn du normal zum Kopfball hochgehst, bekommst du keinen einzigen Kopfball gegen den. Er hat mir dann empfohlen, geh hoch, spring den Uwe Seeler leicht an, damit er den Ball nicht genau in die richtige Richtung köpfen kann. Dann hast du das erreicht, was du erreichen willst. Dann macht der Uwe Seeler auch kein Tor gegen den 1. FC Köln. Und genau das ist auch passiert. Ich habe mich an die Anweisung des Trainers gehalten und Uwe Seeler hat gegen mich, Sprössling, sage ich jetzt mal, kein Bundesliga-Tor erzielt.
Ja, da kann man nur zu gratulieren, ne, dass dir das gelungen ist. Und muss natürlich auch trotzdem eine super Erfahrung, halt gegen ihn überhaupt gespielt zu haben. Ne.
Ja.
Das war ja wirklich, habt euch ja sozusagen, er war am Ende seiner Karriere, du fingst gerade an.
Ja.
Also dass das noch gepasst hat, ist ja dann toll.
Und Uwe Seeler als Mensch, das sind eigentlich nur Superlativen. Also Uwe war ein liebenswürdiger Kerl, hilfsbereit. Also all diese positiven Attribute, die hat Uwe Seeler auf sich vereint. Und er konnte auch nicht hinterlistig oder bösartig sein, sondern Uwe war Uwe.
Ja, ja, uns Uwe.
Genau.
Passt einfach, besser geht's nicht.
Ja, ja.
Harald, Ich denke, das ist ein tolles Schlusswort, dass wir jetzt auch hier als Kölner sozusagen dann auch über einen Hamburger so reden können und uns daran erfreuen können, dass wir ihn kennengelernt haben. Du ihn natürlich richtig, ich nur als Zuschauer. apropos Zuschauer, ich hoffe, ihr habt euch gut unterhalten gefühlt und ja, wir werden das sicher in absehbarer Zeit wiederholen. Gespräche hier bei mir in meiner Ecke hier, dann kann man einfach mal über alles reden, rund über den 1. FC Köln, rund über den Fußball, vielleicht auch mal über ein paar andere Themen, weil ich möchte mich nicht nur rein auf den Fußball versteifen, bin auch ein großer Musikfreund, vielleicht machen wir da mal was mit Frank Stefan.
Mit mir kannst du auch was mit Kunst machen.
Mit Kunst können wir auch machen, also wir haben ja jetzt eben die ganze Zeit über Künstler gesprochen, Fußballkünstler, aber wir können auch in dem Bereich arbeiten. Ich danke euch und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Und dir danke ich natürlich auch, liebe Arbeit. Vielen
Dank. Ja, danke ebenfalls und tschüss zusammen. Ne?
Tschüss.
Wir sehen uns im Stadion.
Da sehen wir uns. Tschüss.